So, guten Morgen. Nachdem uns unser heutiger Bibeltext nach Griechenland entführt und es Sommer ist und einige von den Urlaub waren, andere Urlaub fahren, hatte ich gebe euch schon ein schönes Griechenland-Hintergrundfoto auf die Wand, so als Stimmungsfoto sozusagen. Übrigens, genau dort spielt unser heutiger Predigtext auch. Ja, wenn man die Bibel so durchliest, dann stolpert man relativ schnell über diese großen, schillernden, berühmten Glaubenshelden, wie ein Noah, ein Abraham, ein Mose, ein David, ein Petrus und natürlich auch einen Paulus. Paulus, der große Missionar, der unerschrocken durch die Welt reist, um allen Menschen von Jesus zu erzählen. Aber dann gibt es in der Bibel auch die stillen Helden, die nicht sofort ins Auge springen, weil sie vielleicht nur einmal erwähnt werden oder nur in Randnotizen auftauchen. Aber wenn man dann näher hinschaut, entdeckt man, dass diese unscheinbaren Personen mindestens genauso wichtig waren wie die allseits Bekannten. Und in unserem heutigen Text lernen wir zwei solcher stillen Menschen kennen. Und ich gebe ehrlich zu, ich bin ein großer Fan von diesen stillen Typen, die in der Bibel da überall versteckt sind, ja, und die man dann entdecken kann und denken, wow, was? Ich habe auch ihre Geschichte, ja, einiges erlebt. Und ich gebe ganz ehrlich zu, also als Jugendlicher konnte ich Paulus überhaupt nicht leiden. Also er wirkte auf mich total streng und abgehoben. Seine Briefe mit diesen ewig langen Schachtelsätzen habe ich überhaupt nicht verstanden. Also das war einfach lutherdeutschsprachlich absolut nicht, das kam bei mir nicht wirklich an. Und jede Predigt, die ich über seine Briefe gehört habe, die klang für mich in keinster Weise ermutigend, sondern eher nur ermahnend und ja, was man alles tun soll und so weiter. Ja. Aber ich dann selber angefangen habe, auch eben zu predigen und mich dann genauer mit diesen Texten und den Briefen und den Bericht über ihn auseinandersetzen musste, entwickelte sich ein komplett anderes Bild über diesen Mann. Ja. Aus dem großen, unerreichbaren Superhelden wurde irgendwie ein ganz normaler Mann, der schon einige echt coole Stärken hatte, aber auch genauso coole Schwächen hatte. Aber der vor allem einfach ein großes Herz für Jesus und für die Menschen hatte. Ich hielt ihn immer für arrogant und unnahbar, das war so mein erster Eindruck. Wisst ihr, dass man, wenn man einen Menschen sieht, in den ersten x Millisekunden einen ersten Eindruck hat? Nur auf dem, was mich dieser Mensch, die Art, wie er sich ausschaut, wie er bewegt, Tonlage, mich an irgendjemand erinnert. Wisst ihr das? Das ist tückisch. Du kommst in den Raum und denkst, ah, du kennst die alle. Aber eigentlich kennst du sie nicht. Tückisch, sehr tückisch. Und bei Paulus ging es mir irgendwie ähnlich. Ich hielt ihn für arrogant, unnahbar. Dann entpuppte sich als jemand, der mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten eigentlich super gut zurechtkommt. Der mit allen gut kann. Und der auch mit jeder Situation umgehen kann. Egal, ob er ganz oben oder ganz unten ist. Als jemand, der seinen Frieden in Gottes Gnade gefunden hat. Wie war dieses Gebet, das wir am Beginn, was Eda zu uns vorgelesen hast? Nichts will ich heute besitzen, außer deinen Frieden. Nichts will ich suchen, außer deinen Willen. Nichts will ich fürchten, denn du gehst mit mir. Und irgendwie der Zeit kam mir vor, Paulus ist, glaube ich, wirklich ein ganz einfacher Mann, der aber das erfahren und gelebt hat. Und das hat ihn in der Zeit außergewöhnlich gemacht. Und dieses Ruhen in Gottes Gnade, das hat ihn getragen. Jo, in den letzten Wochen, da haben wir einiges schon erlebt. Gell? Wir sind mit Paulus unterwegs auf dieser zweiten Missionsreise, begonnen da hinten oben im syrischen Antiochia. Da ist er zuerst einmal mit dem Silas losgezogen, so als Zweierteam in die heutige Türkei. Dort haben sie dann den jungen Timotheus getroffen. Dann waren sie ein Dreierteam, Timotheus, Silas und Paulus, und sind dann bis nach Troas gereist. Da ändert die Sprache plötzlich auf wir, weil offensichtlich der Lukas auch dabei ist. Also waren sie ein Viererteam. Da war dieser berühmte Traum, komm nach Makedonien und hilf uns, sind sie hinübergezogen nach Philippi. Und ja, die letzte Woche haben wir einiges gehört, ja, was da alles da oben passiert ist. Eigentlich überall spielt sich eigentlich das Gleiche ab. Paulus besucht zuerst immer die Synagoge, da wo sich die Juden sozusagen treffen, erklärt das Evangelium. Meistens ist da grundsätzlich ein sehr positives, neugieriges Echo. Und sobald sich mehr und mehr irgendwie dem anschließen, dann passiert irgendwas und dann gibt es einen Aufruhr und Paulus muss weiterziehen. Das ging in jeder einzelnen Stadt, ging das so, und auch in Perea. Und da war es dann so, dass sie gesagt haben, okay, Paulus, du musst jetzt weg, du machst. Und Silas und Timotheus blieben dort. Und Paulus wurde allein nach Süden runtergeschickt, nach Athen, also ganz weit hinunter, nach Athen. Und dort sollte er einfach warten, bis Silas und Timotheus nachkommen. Aber Paulus und warten, das ist so ähnlich wie Werner Buser und Pension. Also nichts tun gibt es nicht. Und so haben wir letzte Woche gehört, wie dann auch eben Paulus in Athen dann einfach dann sich umgeschaut hat und dann wirklich dann auch geredet hat und gesprochen hat und dann sogar diese berühmte Rede im Areopag, heißt das, gell? Genau, dort gehalten haben. Und in Rotnex ist Paulus immer noch in Athen und wartet immer noch, dass die anderen irgendwie nachkommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch für Paulus sich ein bisschen komisch anfühlen musste. Ja? Der war immer mit dem Team unterwegs, immer mit anderen Leuten unterwegs. Und jetzt war er eigentlich alleine, wirklich ganz alleine auf sich und sollte da warten. Die sind immer noch drüben geworden. Und irgendwie beschloss dann Paulus, ich ziehe ein bisschen weiter. Und er beschloss, an einem anderen Ort weiter zu warten. In Kapitel 18, Vers 1 lesen wir, danach verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Korinth liegt eigentlich gleich neben Athen, aber es war eine komplett andere Stadt. Athen, das war die Stadt der Philosophen, der Denker, die Stadt der Griechen. Korinth, das war eine Handelsstadt. Ein antikes Rotterdam, ein antikes Hamburg. Korinth hatte zwei Häfen, einen Richtung Mittelmeer, einen Richtung Ägäis. Und das war eigentlich die Hauptverbindung zwischen den westlichen römischen Provinzen und den östlichen römischen Provinzen des römischen Imperiums. Das ganze Handelsverkehr ging eigentlich über diesen Hafen, über dieses Korinth. Und dort gab es eigentlich kaum Griechen, die dort gewohnt haben. Ja. Hier traf sich eigentlich die ganze damalige Welt, um Handel zu treiben. Da waren Spanier, Römer, Griechen, Libyer, Syrer, Araber, Ägypter. Und diese Stadt war ein einziger Melting Pot. Ein Schmelztopf der Kulturen und auch der Religionen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich vielleicht Paulus aus zwei Gründen, ich erwarte dort mal weiter. Erstens mal, was vielleicht strategisch interessant, weil man eigentlich in einer einzigen Stadt das ganze römische Reich erreichen kann, weil alle dort vorbeikommen. Und das Zweite ist, ich nehme an, dass langsam auch ihm das Geld ausging. Und dort war es wesentlich leichter, einen Job zu finden. Also schickte er eine E-Mail an Thomas und Silas, dass sie ihn in Korinth treffen sollten. Und hier in Korinth kam es dann zu einer schicksalsträchtigen Begegnung. Dort lernte er einen Juden mit Namen Aquila kennen, der aus Pontus stammte und vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war. Man hatte sie aus Italien vertrieben, nachdem Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, Rom zu verlassen. Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen, denn sie waren wie er vom Beruf Zeltmacher. Wenn man die Briefe von Paulus liest und dabei auf den Namen achtet, die da immer so am Beginn und Ende überall so stehen, bei Begrüßungen und Abschiedswörtern, dann stolpert man immer wieder auch über ein Ehepaar. Und wenn man alle Erwähnungen in der Apostelgeschichte und den Briefen wie Puzzlestücke zusammensetzt, dann entdeckt man, wie diese beiden Menschen auf ihre Art und Weise die früheren Gemeinden genauso geprägt haben eigentlich wie ein Paulus. Und dieses Ehepaar hieß Aquila und Priscilla. Und hier in unserem heutigen Text erfahren wir von Lukas, wie sich das Ehepaar und Paulus kennengelernt haben. Und aus diesem Kennenlernen entwickelte sich eine Freundschaft und eine Zusammenarbeit, die für die frühen Gemeinden ein riesengroßer Segen wurde. Aquila und Priscilla werden 6-mal im Neuen Testament erwähnt. Und damals war es eigentlich üblich, dass der Mann stellvertretend für die Familie quasi genannt wird. Aber dieses Ehepaar wird immer gemeinsam genannt. Es sind immer beide Namen. Und das allein zeigt schon offenbar, dass sie ein gutes Team waren und alles gemeinsam auch machten. Und 4-mal wird sogar Priscilla vor Aquila genannt. Also auf gut Deutsch heißt das, dass ein Aquila ohne Priscilla, das war kaum vorstellbar. Und in diesen Versen erfahren wir ein bisschen was über dieses Ehepaar. Wir erfahren, dass Aquila aus Ponto stammt. Das ist eigentlich ganz weit weg beim Schwarzen Meer. Völlig andere Gegend. Und wir erfahren, dass sie bis vor kurzem in Rom gelebt haben. Wieder andere Gegend. Wir wissen, dass im Jahr 49 nach Christus erließ Kaiser Claudius ein Dekret, dass alle Juden die Stadt Rom verlassen mussten. Das heißt, wir haben hier auch eine schöne zeitliche Ortsangabe, wann ungefähr das zeitlich war. Der Grund für dieses Dekret war übrigens, weil es unter den Juden wegen eines gewissen Christus zur Aufruhr gekommen ist, wer immer dieser Christus gewesen sein könnte. Und so übersiedelten sie nach Korinth. Und wir erfahren auch, dass die beiden Zeltmacher waren. Das war ihr Beruf. Und sie hatten offenbar einen Betrieb. Und das scheint auch der Grund zu sein, warum Paulus das eher kennenlernte, weil Paulus war auch vom Beruf ein Zeltmacher. Und er sagt, das ist ein Zeltmacher, vielleicht kann ich da einen Job haben, sozusagen. Und so war es auch. Und wir erfahren nicht, ob Aquila und Priscilla zu diesem Zeitpunkt bereits Jesus nachfolgten, das erfahren wir nicht, aber auf jeden Fall, was hier als Arbeitsverhältnis und als Wohngemeinschaft begann, entwickelte sich zu einer wunderbaren und sich ergänzenden Zusammenarbeit. Aquila und Priscilla, die waren nicht wie Paulus. Also wir hören nie, dass sie auf der Straße oder in Synagogen standen und große Predigten hielten oder sowas. Das erfahren wir nicht. Aber Paulus, schon gleich im nächsten Vers. Jeden Sabbat ging Paulus in die Synagoge, wo er Juden wie Griechen für seine Botschaft gewann. Und nachdem Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, also immer hat funktioniert, widmete Paulus seine ganze Zeit der Aufgabe, den Juden zu predigen und zu bezeugen. Der Messias, auf den er wartet, ist Jesus. Wir sehen, Paulus ist voll in seinem Element. Jetzt, wo Paulus einen Job und neue Freunde gefunden hat, da konnte er sich wieder wie gewohnt in die Arbeit hineinschmeißen. Und als dann noch der Timotheus und Silas auch noch wieder aufgetaucht sind, ja, dann war dieser Paulus nicht mehr zu bremsen. Ja. Und diese Wohnung von Aquila und Priscilla diente ihm quasi als Basis. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass der erste Thessalonische Brief, also der Brief an die Thessalonicher, aus ihrem Wohnzimmer heraus geschrieben wurde. Aber so wie in den frühen Städten auch, richte ich auch in Korinth dann langsam einen Widerstand. Doch da die Juden sich ihm gegenüber ablehnend verhielten und ihn sogar beschimpften, schüttelte Paulus den Staub von seinem Mantel und sagte: Euer Blut komme über euch, ich bin unschuldig, von jetzt an werde ich zu den Nichtjuden gehen. Danach wohnte er bei Titius Justus, einem gottesfürchtigen Nichtjuden, dessen Haus direkt neben der Synagoge stand. Also man merkt schon, Paulus ist grundsätzlich schon sehr direkt und klar, hat eine sehr, sehr klare Kommunikation, zieht sehr, sehr klare Grenzen. Und ich denke, es liegt vor allem daran, er kennt seinen Auftrag. Und das hilft, wenn man einfach weiß, was ist mein Auftrag, dann hilft das extrem, Entscheidungen zu treffen. Seine Aufgabe ist es, möglichst vielen Menschen die frohe Botschaft von Jesus zu erzählen. Das ist sein Auftrag. Oder weiß, die Juden haben das Recht und das Privileg, dass sie die Botschaft als erstes hören. Deswegen geht er als erstes zu ihnen. Aber nachdem die Juden noch das gehört haben und abgelehnt haben, dann wendet er sich einfach direkt einfach an die Nicht-Juden zu. Und er macht den Schritt sogar 100%, indem er bei Aquila und Priscilla, die Juden sind, auszieht und bei einem Nicht-Juden einzieht. Ich vermute mal, das fiel vielleicht nicht leicht, aber es war auch ein notwendiger Schritt. Und wie wir später erfahren, war es eigentlich nur ein, vielleicht einfach auch ein symbolischer Auszug, weil Aquila und Priscilla blieben Paulus verbunden. Da war mehr. Und eigentlich war es auch im Endeffekt strategisch geschickt, weil er hat sich dann voll auf die Nichtjuden konzentriert, aber die beiden waren immer noch in der jüdischen Synagoge und konnten auf ihre Art und Weise von Jesus erzählen. Das war ich sehr, sehr raffiniert. Und wenn man weiterliest, dann merkt man, auch wenn er nicht mehr in der Synagoge war, es tat sich dort was. Mit dem nächsten Vers, der Synagogenvorsteher Crispus und alle in seinem Haus glaubten an den Herrn. Auch viele andere in Korinth kamen zum Glauben und ließen sich taufen. Normalerweise war jetzt der Zeitpunkt, wo Paulus eigentlich langsam begann, weiterzuziehen. In den bisherigen Städten blieb er nie länger als höchstens ein paar Monate. Aber in Korinth war das irgendwie anders. Paulus blieb 1,5 Jahre lang in Korinth. Und Lukas erzählt uns, wie es dazu gekommen ist. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus und sagte: Hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Und so blieb Paulus 1,5 Jahre dort und lehrte Gottes Wort. Vielleicht fragen wir uns manchmal, warum Paulus mit so viel Energie damit dabei war. Warum er trotz aller Mühen und Widerstände nicht aufgab. Warum lesen wir nirgends, dass er einen Badeurlaub gemacht hat, sich irgendwo in der Therme relaxt hat. Und manchmal ist vielleicht unsere Antwort, naja, er war halt ein Superheld, sozusagen, ja, er war halt irgendwie anders. Wir sehen Paulus vielleicht als den großen christlichen Hero, der offenbar keine Schwierigkeiten und keine Probleme hatte. Lässt sich steinigen, sitzt im Gefängnis, macht Mutter weiter. Ein Fels in der Brandung, der scheinbar unverwundbar ist. Aber auch wenn wir das vielleicht denken könnten, Gott dachte nicht so. Gott wusste es besser. Gott wusste, Paulus war ein Mensch so wie du und ich. Die Opfer, die er brachte, waren auch für ihn Opfer. Und wenn du seine Briefe liest, dann siehst du, dass auch er Kämpfe hatte. Aber er hat doch etwas, was ihm Kraft gab. Er hatte einen Gott, der hinter ihm stand. Einen Gott, der ihn liebte. Einen Gott, der ihm immer wieder auch den Rücken stärkte. Und es waren genau solche Visionen wie diese, die Paulus einfach halfen, voranzugehen. Wenn er schaut, dann sieht er in der Apostelgeschichte, dass da eine ganze Reihe von Visionen kommen. Da kommen noch einige und einige waren auch schon. Das waren, wie Gott dem Paulus Mut machte und Kraft gab, weiterzugehen. Paulus hatte die beste Nachricht, die die Welt je gehört hatte. Und er wollte, dass diese Botschaft bekannt gemacht wird. Und wenn Gott auf seiner Seite war, dann war alles möglich. In den nächsten Versen erzählt das Lukas, wie Gottes Schutz zum Beispiel ausgesehen hat. Als jedoch Gallio Statthalter von Achaia wurde, Achaia ist die römische Provinz, in der Korinth liegt, verbündeten sich einige Juden gegen Paulus und brachten ihn vor das Gericht des Statthalters. Sie warfen ihm vor, er habe die Leute überredet, Gott in einer Weise zu verehren, die im Widerspruch zum römischen Gesetz stehe. Doch in dem Augenblick, in dem Paulus zu seiner Verteidigungsrede ansetzen wollte, wandte Gallio sich an die Ankläger und sagte: Hört ihr Juden, wenn dieser Fall mit einem Vergehen oder einem ernsten Verbrechen zu tun hätte, dann wäre ich verpflichtet, euch anzuhören. Da es aber nur um Spitzfindigkeiten über Worte und Personen und eure jüdischen Gesetze geht, könnt ihr euch selbst drum kümmern. Ich weigere mich, über solche Angelegenheiten zu Gericht zu sitzen. Punkt. Und damit trieb er sie aus dem Gerichtssaal. Da ergriffen die Männer aus dem Volk den Synagogenvorsteher Sosthenes und verprügelten ihn im Gerichtssaal. Doch Gallio kümmerte sich nicht darum. Hab keine Angst, rede weiter und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand wird dir schaden, denn ich habe viele Menschen in dieser Stadt. Wir haben einen Gott, der uns den Rücken stärkt. Einen Größeren, der in uns lebt. Paulus blieb nach diesem Vorfall noch einige Zeit in Korinth, doch schließlich nahm er Abschied von den Gläubigen und brach zur Überfahrt nach Syrien auf. Priscilla und Aquila nahm er mit. Zuvor hatte Paulus in Kenchrea nach jüdischer Sitte seinen Kopf geschoren, weil er ein Gelübde abgelegt hatte. Dieser Satz ist wichtig für etwas, was dann später noch kommt. Als sie im Hafen von Ephesus ankamen, ließ Paulus die anderen zurück und während seines Aufenthalts in der Stadt ging er in die Synagoge, um mit den Juden zu reden. Sie baten ihn eindringlich, noch länger zu bleiben, aber er lehnte ab. Beim Abschied sagte er, wenn Gott es will, werde ich später zurückkommen. Und dann lesen wir, dann segelte er von Ephesus ab, denn die nächste Anlegestelle war der Hafen von Caesarea, wieder in Judäa, und von dort aus reiste er hinauf zur Gemeinde in Jerusalem und kehrte dann nach Antiochia zurück. Das war sozusagen das Ende der zweiten Missionsreise von Paulus. Nicht jeder von uns ist ein Paulus. Und auch Aquila und Priscilla waren nicht wie Paulus. Sie waren nicht die, die auf den Straßen die Massen angepredigt haben. Aber sie waren die, die ihr Haus geöffnet haben. Sie luden Menschen zu sich nach Hause ein, so wie sie Paulus eingeladen haben, bei ihm zu wohnen. Und wenn wir die Spuren von Aquila und Priscilla ein bisschen weiter verfolgen, dann haben wir eben gerade gehört, dass sie mit Paulus gemeinsam von Korinth nach Ephesus gezogen sind und sich dort in Ephesus niedergelassen haben. Und dort starten sie in ihrem Haus einen kleinen Bibelkreis, das wir nächste Woche hören werden, der dann rasch wächst. Und als Paulus dann ein paar Jahre später wieder nach Ephesus kommt, hat sich dort bereits eine Hausgemeinde gebildet, in ihrem Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer schrieb Paulus auch den ersten Korintherbrief, also den Brief an Korinth. Weil am Ende des Briefes finden wir Grußworte von Priscilla und Aquila an die Gemeinde in Korinth. Also er hat das in ihrem Wohnzimmer geschrieben nach Korinth. Nach dem Tod von Kaiser Claudius, das war 56-57, wird das Judenverbot in Rom wieder aufgehoben und Aquila und Priscilla übersiedeln wieder nach Rom. Denn im Winter 56 schreibt Paulus ihnen von Korinth aus nach Rom. Er schreibt ihnen nach Rom und lässt bereits die Gemeinde in ihrem Haus grüßen. Als Paulus im Jahr 60 als Gefangener nach Rom gebracht wird, da waren sie sehr wahrscheinlich am Hafen, um Paulus dort zu begrüßen. 4 Jahre später, im Jahr 64, regiert Kaiser Nero und Rom steht in Flammen und es kommt zur ersten großen Christenverfolgung in Rom. Und irgendwie verliert sich da die Spur von Aquila und Priscilla. Aber 3 Jahre später tauchen sie wieder in Ephesus auf. Denn als Paulus im Jahr 67, kurz vor seiner Hinrichtung, einen letzten Brief an Timotheus nach Ephesus schreibt, da lässt er die beiden wieder herzlich grüßen. Irgendwie aus dem heutigen Text hat das Lukas von den Anfängen der Gemeinde in Korinth erzählt und wir lernen da unterschiedliche Menschen kennen, unterschiedliche Personen kennen. Und eigentlich haben sie sich perfekt ergänzt. Und auch du und ich, wir alle, wir sind extremst unterschiedlich. Unter uns gibt es, glaube ich, Menschen, die kein Problem hatten, da mittelbar am Hauptplatz zu stehen und eine kurze Rede zu halten. Es gibt Menschen unter uns, die können sich das nie im Leben vorstellen, sowas zu tun. Aber sie können sich vorstellen, ihre Wohnung zu öffnen, ihr Haus zu öffnen, Gäste einzuladen. Es gibt Menschen, die einfach ihre Talente und alles, was sie haben, einfach gerne einbringen und tun können. Ja. Und es gibt die Stillen und Leisen, die das Beste einbringen können, was sie zu bieten haben. Nämlich sich selbst. Und egal, ob du ein Paulus bist oder ein Aquila oder eine Priscilla, dieser Zuspruch gilt auch für dich. Hab keine Angst. Rede weiter und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand wird dir schaden. Und ich vermute stark, dass das gilt, wenn Gott sagt, ich habe viele Menschen in dieser Stadt und in diesem Bezirk. Wir haben einen Gott, der uns liebt, dem man vertrauen kann und der uns den Rücken stärkt. Und wir haben die beste Botschaft, die Welt je gehört hat.